Hallo zum zweiten Teil des Streifzugs durch das indische Reisetagebuch der Frauenrechtlerin Anna Papritz. Heute mit schlecht angezogenen deutschen Touristen, sehr hohen Bergen, einem der schönsten Gebäude der Welt und natürlich mit einem Elefanten. Im ersten Teil dieser Doppelfolge habe ich erzählt, wie ich im Keller des Bundesarchivs im letzten Sommer das verschollen geglaubte Reisetagebuch der Frauenrechtlerin Anna Papritz fand. Ich habe Anna Papritz vorgestellt und am Schluss noch einen Vorschlag gemacht, wie wir uns solchen Reiseberichten, die ja auch Zeitzeugnisse aus der Kolonialzeit sind, heute vielleicht sinnvoll nähern könnten. In dieser Folge möchte ich jetzt ein paar Auszüge aus dem Tagebuch vorstellen. Ich habe sie so ausgewählt, dass wir Anna Papritz und ihrer Reisegefährtin, der Dresdner Frauenrechtlerin Katharina Scheven, unterwegs in regelmäßigen Abständen immer mal wieder begegnen. Auf dem Schiff, in Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, dann in Indien, dort unter anderem in Darjeeling und am Taj Mahal und später nochmal in Kairo, wo Papritz und Scheven am Schluss der Reise nochmal eine einwöchige Stippvisite einlegten. Denn, wie Anna Papritz sagte, es wäre doch zu blöd, so dicht an Kairo und den Pyramiden vorbeizufahren, ohne sie mitzunehmen, umso mehr, als wir es ohne Mehrkosten auf unser Billett tun können. Im ersten Teil habe ich ferner erzählt, dass Anna Papritz sich mitunter recht rassistisch äußerte. Das hören wir in den Auszügen, die ich für diese Folge ausgewählt habe, nur in Anklängen, etwa in einem Begriff, den sie für gläubige Frauen in Darjeeling verwendet, Hindu-Weiber. Nur ist das in dem Zusammenhang vielleicht sogar eher snobbistisch als rassistisch, denn Anna Papritz verwendet das Wort Weiber auch für weiße Frauen, die ihr irgendwie ungebildet oder gewöhnlich vorkamen. Und es gab durchaus auch indische Frauen höherer Schichten, die sie auch mal als Frauen oder Damen bezeichnete. Aber man merkt Anna Papritz schon durchgehend an, dass sie mit Inderinnen an sich und ganz besonders mit denen aus der arbeitenden Bevölkerung, Männern wie Frauen übrigens, dann doch lieber nicht in näheren Kontakt treten wollte. Das ist eine Facette des Tagebuchs, deren Existenz sich schon auch immer ein bisschen im Hinterkopf zu behalten lohnt. Anna Papritz war halt wirklich die weiße Touristin aus dem Westen. Auch wenn ganz gelegentlich in der Tat vielleicht mal die eine oder andere Bemühung dann doch durchschimmert, aus der eigenen Perspektive so ein bisschen herauszutreten. Wir treffen uns mit Anna Papritz und Katharina Scheven in Triest. Anna Papritz ist aus Berlin mit der Bahn angereist und besteigt mit der Reisegefährtin eben am 4. November 1912 das Schiff. Eine Woche später treffen wir Anna Papritz nochmal auf dem Schiff an. Da erzählt sie uns dann etwas mehr über den Tagesablauf in der ersten Klasse des Dampfers Afrika des österreichischen Lloyd. Kurze Info noch vorab, das Plusgrätchen, das sie an einer Stelle erwähnt, das ist ihre Freundin Anna Krausneck, geborene Hacker, die ihr offenbar einen nicht ganz unwichtigen Ausrüstungsgegenstand geliehen hatte, nämlich einen schiffstauglichen Kulturbeutel. Triest. Am Montag, den 4. November 1912, nachmittags 2 Uhr, gingen Frau Scheven und ich an Bord der Afrika, österreichischer Lloyd. Wir verstauten unser gesamtes Gepäck in unsere Kabine. Es hatte gerade unter den Betten Platz. Die Kabine hat 2 Betten, von denen Frau Schevens unter den beiden Luken, das meine, an der Längswand gegenübersteht. Der Zwischenraum misst 2,5 Schritt und wird ausgefüllt durch 2 Waschtische zum Aufklappen, wie in den Schlafwagen-Coupés. An der Wand gegenüber ist die Tür und eine kleine Pritsche, auf der unsere beiden Handkoffer stehen. Sehr unbequem ist es, dass wir keinen Schub oder sonst ein Gelass haben, sondern um jede Kleinigkeit die Koffer öffnen müssen. Um mein Bett herum baumeln die blauen und rosa Beutelchen vom Plusgrätchen wie die Lampions einer italienischen Nacht. Sie enthalten die wichtigsten Toilettengegenstände und sind unschätzbar. Nachdem wir uns häuslich eingerichtet hatten, schrieben wir noch schnell einige Abschiedskarten und sahen uns das Schiff an, das nun für 3 Wochen unsere Heimat sein wird. Es ist nicht so luxuriös wie der norddeutsche Lloyd oder die Dampfer der Hapag, aber durchaus reinlich und behaglich eingerichtet. Dann gingen wir auf Deck, beobachteten das Einladen der Fracht, die Ankunft der Passagiere, das Leben und Treiben im Hafen. Das war ein buntes Bild. Punkt 4 Uhr raschelten die Anker in die Höhe und um 3:45 setzte sich das Schiff in Bewegung. Es war doch ein eigentümliches Gefühl, als wir aus dem Hafen herausfuhren, der weiten und unbekannten Ferne entgegen. Halb freudig, halb wehmütig. Und wir drückten uns unwillkürlich in stummer Bewegung die Hand. Aus dieser rührseligen Stimmung riss uns die Kaffeeglocke, die uns in den Speisesaal rief, wo eine Tasse Kaffee eine sehr willkommene Stärkung und Erwärmung bot. Wir stürzten sie jedoch in aller Eile hinunter, um den schönen Anblick der Hafenausfahrt, der istrischen Berge und eines zauberhaften Sonnenunterganges zu genießen. Wir blieben, in warme Decken und Mäntel gehüllt, auf Deck, bis der Leuchtturm von Kapodistria passiert war und das Schiff in die dunkle Nacht hineinfuhr. Im Salon froren wir, trotzdem wir den Wintermantel anbehielten, wie die Schneider, bis um 7 Uhr ein sehr gutes Dinner und ein sehr guter dalmatinischer Landwein uns erwärmte. Ich ging gleich nach dem Essen ins Bett, weil ich mich sehr kaputt fühlte, und Frau Scheven folgte um 9 Uhr meinen Spuren. Die Nacht verlief gut, das Schiff hat einen sehr ruhigen Gang, die Maschine stößt wenig und das eintönige Rauschen hat etwas sehr Einschläferndes. Dienstag, den 12. November. Der einzige Moment am Tage, wo man sich erfrischt fühlt, ist des Morgens, wenn man sich unter der sausenden Punka wäscht und mit Eau de Cologne abreibt. Sonst lebt man in einer wahren Treibhausluft. Mein Tagesablauf ist folder. Früh zwischen 5:30 und 6 stehe ich auf und gehe um 6:30 auf Deck, wo ich meine Morgenpromenade mache. Dort wandeln auch die Herren spazieren. Die Schiffsoffiziere tipptopp in tadellosem Weiß, die männlichen Passagiere in Pyjamas und barfuß, der Ägypter in korrektem grauen Promenadenanzug mit seiner Wasserpfeife, der Bischof von Hongkong in würdigem schwarzem Talar mit dem Gebetbuch. Es gilt nicht für comme il faut für Damen an dieser Promenade teilzunehmen, eben wegen dieser mangelhaften Toilette der Mannsbilder, aber Frau Scheven und ich sind emanzipiert genug, uns nicht an diese Regel zu binden. Warum sollen wir, den Herren der Schöpfung zu gefallen, bis 8:30 in unseren Kabinen schmoren, statt auch die einzige etwas erträgliche Stunde des Tages zu genießen? Wir haben ja auch schon öfters barfüßige Männer gesehen und lassen uns durch den Anblick unseren Frühstücksappetit nicht rauben. Wir sind dann aber stets die einzigen Damen auf Deck. Um 7:30 trinke ich eine Tasse Kaffee mit Toast und Marmelade. Dann setze ich mich in den Salon und schreibe Briefe. Um 8:30 ist das eigentliche Frühstück mit Kaffee, Hammelkoteletts und Bratkartoffeln und ähnlichen Genüssen. Dann legt man sich in den Liegestuhl. Vormittags lese ich Buddhas Leben und Frau Scheven liest Kim und nachmittags tauschen wir die Bücher aus. Man liest nicht viel hintereinander, sondern döst auch viel im Halbschlaf, besonders nach dem Lunch, 1 Uhr, während der heißesten Stunden. Um 6:30 geht die Sonne unter. Dann erhebt man sich aus dem Liegestuhl und steht herum, das täglich neue, wunderbare Schauspiel genießend. Um 7:30 Toilette, um 7 Uhr Dinner, dann Kaffee und Zigarette im Rauchsalon. Und um 9 legt man sich dann wieder in den Liegestuhl und staunt die stillen Sterne an. Um 11 Uhr ins Bett. Zwischendurch plaudern wir auch manchmal mit dem Ehepaar Binder. Sie ist die Tochter des deutschen Konsuls in Venezuela, er ist Kaufmann in Hongkong. Sie lernten sich am Bodensee kennen, sind seit 3 Wochen verheiratet und gehen nun zusammen nach Hongkong. Wir amüsieren uns dann gemeinsam über die übrigen Passagiere. Frau Scheven und ich sitzen entschieden an dem nettesten Tisch, während Binders am Hongkong-Tisch unter eine üble Blase von Weibern geraten sind. Unsere Amerikanerinnen leisten allerdings auch das Menschenmögliche an Flirt. Heute hatte die Kleine es sogar auf den Bischof abgesehen und ließ den armen Mann gar nicht wieder los. Ich hörte, wie sie zu ihm sagte, »Rome is my pet town. Solche Gans könnte man doch ohrfeigen.« Am 23. November 1912 erreichten Anna Papritz und Katharina Scheven Colombo. Hier in Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, machten sie eine 10-tägige Rundreise, die sie auch nach Novara Eliya im Landesinneren führte. Und hier treffen wir Anna Papritz wieder, diesmal in geheimer Mission. Donnerstag, den 28. November. Ich hatte heimlich, ohne es Frau Scheven zu sagen, die es mir streng verboten hatte, eine Partie auf den Pedro Talagalla, den höchsten Berg Ceylons, verabredet. Nachts um 2:30 kam der schwarze Roomkuli an mein Bett und brachte mir Kaffee, Toast etc. Und um 3 Uhr brachen wir auf. Das heißt, der junge Holländer, eine junge Engländerin, ein junger Engländer, der Geschäftsführer des Hotels, der auch ein junger Deutscher ist, ein Führer und ich. 2 Stunden stiegen wir bei Vollmondschein durch den dichten, dunklen Dschungel hinauf. Es war märchenhaft. Um 5 erreichten wir den Gipfel, wo der Dschungel aufhörte und nur noch einige Rhododendronbüsche wuchsen. Es war noch ganz finster, denn eine Wolke verhüllte den Mond und es war bitterkalt. Wir machten ein Feuer an und gruppierten uns in hockender Stellung um die wärmende Flamme, tranken Ginger Ale und rauchten Zigaretten, bis um 5:30 die Sonne durch den Nebel brach und ihn wie mit Zauberschlag verjagte. Die Farbenwirkung war wundervoll, die Aussicht sehr umfassend, aber natürlich nicht so großartig wie in der Schweiz und Tirol, sondern erinnerte mich an die Aussicht von Ben Nevis in Schottland. Um 7 begann der Abstieg und um 8:30 war ich wieder unten. Den übrigen Tag ganz ruhig verlebt, viele Briefe und Karten geschrieben. Nach der Rundreise durch Ceylon fuhren Anna Papritz und Katharina Scheven nach Südindien, wo sie auch einige Orte besuchten, und dann machten sie sich auf die 40-stündige Bahnfahrt in den Norden, zunächst nach Kalkutta und von dort aus nach Darjeeling. Schon auf der Zugfahrt war es Anna Papritz schlecht gegangen und in den nächsten Tagen wurde es auch nicht besser. Als sie in Darjeeling angekommen war, diagnostizierte ein Arzt bei ihr Denguefieber, eine Fiebererkrankung, die mit rasenden Knochenschmerzen einhergeht. Nach 3 bis 4 Tagen war allerdings das Schlimmste überstanden und Anna Papritz konnte einen kleinen morgendlichen Ausflug wagen und auf dem werden wir uns jetzt mit ihr wieder treffen. Im Anschluss daran werden wir sie auf einige weitere Stationen durch den Norden begleiten. Kurze Zusatzinfo, der Lemur, den sie an einer Stelle erwähnt, das ist ihr Spitzname für ihre Lebensgefährtin Margarete Friedenthal, die in Berlin geblieben war. Darjeeling, Montag, den 23. Dezember. Als ich heute früh zu meiner Dachluke herausschaute, sah ich, dass die Himalaya-Kette in vollendeter Klarheit dalag und das wundervoller Sonnenschein war. Ich zog mich gleich an, trank schnell meine Tasse Gerstenschleim um 7 Uhr und ließ mich zum Observatory Hill fahren. Mit noch recht zitternden Knien und schwindligem Kopf stieg ich herauf, 10 Minuten, und da breitete sich dann ein Hochgebirgspanorama vor mir aus, wie ich es in solcher Großartigkeit wirklich noch nie gesehen hatte. Kein Wölkchen am Himmel, jede Schneezacke hob sich plastisch vom tiefblauen Himmel ab, die Vorberge leuchteten blau und violett und die Luft war so klar, dass man bis tief hinab in den Schluchten und Tälern jeden Baum, jeden Felsen erkennen konnte. Ich stand innerlich tief ergriffen vor den höchsten Bergen dieser Erde. Stille ringsum. Der Ort Darjeeling lag hinter mir, vor mir in grandioser Einsamkeit das erhabene Naturschauspiel. Diese stille, wunderbare Morgenstunde hat mich für alles entschädigt, was ich hier oben durchgekostet habe. Dann kamen einige Hindu-Weiber, die oben ihre Andacht verrichteten. Der Observatory Hill ist eine berühmte Kultstätte und einige Touristen, um zu fotografieren. Auch Frau Scheven. Ich hatte meine Rikscha unten warten lassen und fuhr um 9 ins Hotel zurück. Die Sonne schien herrlich warm und die Luft war wunderbar erquickend. Wenn ich jetzt, wo nach all den Nebeltagen endlich klares, heiteres Wetter geworden ist, noch 2-3 Tage hier bleiben könnte, dann würde ich mich sicherlich hier schnell erholen. Und wie gemütlich könnte man hier oben Weihnachten feiern. Aber Frau Scheven hat gar keinen Sinn für so etwas. Sie sagte, es wäre doch geradezu lächerlich, wenn wir beide überhaupt vom Weihnachtsfest Notiz nehmen wollten. Na, nun heißt's eben packen. Agra, Montag, den 30. Dezember. Wir kamen also gestern Abend 11 Uhr an und stiegen im Hotel Metropol ab. Es ist, wie alle indischen Hotels, im Bungalow-Stil erbaut. Da es also nur ein Zimmer tief ist, so nimmt ein solches Hotel einen enormen Raum ein und ist immer in Hufeisenform um einen großen, freien, mit Bäumen bestandenen Platz gebaut. Das ist das Versöhnliche bei aller Unzulänglichkeit dieser Behausungen, dass sie immer draußen vor der Stadt im Freien liegen und dass man auf der Terrasse bequeme Liegestühle hat, auf denen man nach des Tages Last und Hitze ausruhen kann. Wir machten früh einige notwendige geschäftliche Gänge zur Bank und Post, nahmen dann einen Wagen und besahen die schöne große Jama Masjid Moschee aus dem 17. Jahrhundert. Roter Sandstein mit Ornamenten, Intarsien von weißem Marmor und das Mausoleum von Itimat ud-Daula, Großvater der Mumtas aus dem 16. Jahrhundert, ganz aus weißem Marmor mit schönem bunten Steinmosaik und herrlichem Marmorgitterwerk. Am Nachmittag fuhren wir zu der berühmten Taj Mahal, dem Mausoleum, das Shah Jahan seiner im Jahre 1629 gestorbenen Lieblingsgattin Mumtaz errichten ließ und an dem 20.000 Araber 12 Jahre lang gearbeitet haben. Die Kunstgeschichtsbücher nennen es einen Traum in weißem Marmor und das schönste Gebäude maurischen Stils. Es ist so wunderbar, wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht und man müsste ein Dichter sein, um es schildern zu können. Es liegt in einem großen Garten, der von einer hohen Mauer aus rotem Sandstein eingeschlossen ist. Wenn man durch das herrliche Tor aus rotem Sandstein tritt, liegt es plötzlich vor unseren Augen, so leuchtend weiß und schön erhalten, als ob es eben erst aus der Hand des Künstlers hervorgegangen wäre. Ein längliches Wasserbassin, von dunklen Zypressen eingerahmt, führt von dem Tor zum Mausoleum. Und in diesem dunklen Zypressengange wandelten die Orientalen, Männer und Frauen, in ihren malerischen bunten Trachten und brachten Blumen auf das Grab der Mumtaz. Wir paar Europäer wirkten in dieser Umgebung höchst stillos und scheußlich. Wunderbar sind die Intarsien, die Marmorornamentik, Blumenmuster, die durchbrochene Skulpturarbeit, die wie Spitzengewebe wirkt. Es ist unmöglich, es zu schildern. Rechts und links von dem Taj Mahal liegen zwei hübsche kleine Moscheen in rotem Sandstein mit weißen Marmorintarsien. Die Moscheen sind hier nicht geschlossen, sondern offene Hallen. Frau Scheven war gar nicht begeistert, fand die Taj einförmig und kalt. Ich war deshalb ganz froh, als sie bei untergehender Sonne ein hohes Minarett bestieg und ich das herrliche Bauwerk ohne Kritik auf mich wirken lassen konnte. Die untergehende Sonne gab dem Marmor solchen warmen, goldenen Ton, dass es noch schöner war. Es war für mich ein äußerst stimmungsvolles Bild. Donnerstag, den 9. Januar. Jaipur. Wir hatten beschlossen, heute eine Partie nach Amber zu machen, der alten, verlassenen Residenz, die in den Bergen liegt und im 18. Jahrhundert wegen Wassermangels aufgegeben werden musste. Da der Elefant 10 Rupies kostet, so wollte Frau Scheven die Fahrt im Ochsenwagen machen. Pferde können den steilen Weg nicht hinaufklimmen und selbst der Ochsenwagen fährt nur bis zur letzten Anhöhe, die man dann zu Fuß erklimmen muss, was doch für Europäer direkt gefährlich ist bei der enormen Hitze, die sich entwickelt, wenn die Sonne von den Felsen abprallt. Da mir nun mein guter Lemur für derartige Extratouren ein Geschenk von 5 Pfund mit auf die Reise gegeben hatte, so lud ich Frau Scheven zu dem Elefantenritt ein, was sie auch nach einigem Sträuben annahm. Wir fuhren im Wagen bis zum Fuß der Berge, eine Stunde, eine heiße, sonnige Straße, zuerst zwischen Villen und Gärten der vornehmen Rajputen, zum Teil schon verfallen, zum Teil sehr verwahrlost. Alles zeugt von vergangener Pracht. Dann durch ödes, nur mit Gestrüpp und Kakteen bedecktes Land, besonders häufig der Kandelaberkaktus. Am Fuß des Berges, auf einem freien Platz, warteten schon 3 Elefanten. Ich suchte mir den Größten aus, einen prachtvollen Kerl mit mächtigen Stoßzähnen. Nun ging es hinauf. Eine Stunde in glühendem Sonnenbrand. Die Straße war sehr belebt, hauptsächlich mit Kamelen, aber auch einigen anderen Reitelefanten begegneten wir. In den Büschen an der Straße spielten schwarze, niedliche Affen. Viel hübscher wie die Scharen des Königs Hanuman in Benares, die braun sind mit hässlichem roten Hinterteil. Die alte Burg Amber ist in der Art der Paläste in Delhi und Agra, ein Häuserkomplex mit vielen Hallen, Moscheen, Lusthäusern, Bädern. Leider haben sie den Bau verschandelt, indem sie den schönen rot-gelben Sandstein mit weißem Stuck beschmiert haben. Auch sonst ist die Ausführung nicht sehr schön. Statt weißem Marmor nur Stuck, nur die Säulen sind aus Marmor. Statt eingelegten Steinen rohe Freskomalerei, kurzum die Dekadenz der alten maurischen Kunst. Das Ganze macht aber doch einen sehr malerischen Eindruck. Besonders durch die Lage und durch die Aussicht. Einerseits auf die mit Forts gekrönten Berge, andererseits auf die alte verfallende Stadt Amber mit ihren vielen Tempelruinen. Und in der Ebene das hellschimmernde Jaipur. Nach der Besichtigung des Palastes wurde der Elefant mit Zuckerwerk gefüttert, das er mir zutraulich geschickt aus der Hand nahm. Auch ließ er sich gern den Rüssel streicheln, schlug behaglich mit den Ohren und sah mich mit seinen klugen braunen Augen so freundlich an, dass ich ihn ordentlich lieb gewann. Ein zu netter Kerl. Nun ging es denselben Weg wieder zurück, so dass wir zum Tiffin zu Hause waren. Nachmittags unternahm ich nichts, saß lesend auf der Veranda und schrieb einige Briefe. Beim Dinner abends ganz nette Unterhaltung mit einigen Deutschamerikanern, die nach 22-jähriger Abwesenheit über Japan, Indien, Ägypten, Italien nach Deutschland zurückkehren wollen. Von Amber aus ging es für Katharina Scheven und Anna Papritz dann nach Bombay, wo sie eine Woche zubrachten. Anna Papritz war davon reichlich genervt, da sie fand, dass Bombay gar nichts zu bieten habe und sie andererseits gerne noch etwas mehr Zeit an manchen anderen Orten in Nordindien verbracht hätte. Aber auch diese Zeit in Bombay ging einmal zu Ende und von dort aus bestiegen Anna Papritz und Katharina Scheven dann das Schiff, dass sie über Kairo dann wieder nach Hause brachte. In den letzten drei Auszügen sehen wir Anna Papritz also beim Packen, dann auf dem Rücken eines Kamels in Kairo. Diesen Eintrag habe ich wegen seiner Länge leicht gekürzt. Und dann besteigen wir mit ihr das Schiff, das sie übers Mittelmeer wieder nach Hause bringt. Und am 24. Februar kommt sie dann um 6.42 Uhr abends wohlbehalten und glücklich bei ihrem Lemur wieder an. Freitag, den 31. Januar. Heute ist nun der letzte Tag in Bombay. Dem Himmel sei Lob und Preis, denn die Zeit hier war wirklich eine richtige Geduldprüfung. Heute wird gepackt und morgen geht's aufs Schiff. Hoffentlich wird es eine gute Überfahrt und hoffentlich ist das Schiff so nett und behaglich wie die Afrika. Nun ist die indische Reise also glücklich beendet. Ich bin froh, dem Staub, dem Schmutz und dem unruhigen Wanderleben zu entrinnen und freue mich auf die Heimkehr mehr, als ich sagen kann. Aber alles in allem, es war doch eine schöne, hochinteressante Zeit und ich bin froh, dass ich in Indien war und diese Eindrücke gewonnen habe. Nun aber wird mein Motto sein, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Am 14. Februar, Freitag, war herrlich klares Wetter, aber kalt und sehr windig. Wir fuhren wieder per Tram bis Gizeh und bestiegen dort unser Kamel und ritten 2,5 Stunden bis zum Marietta-Haus. Das ist ein Schuppen, mitten in der Wüste gelegen, wo wir unser mitgebrachtes Frühstück verzehrten. Ungefähr halbwegs zwischen Gizeh und dem Marietta-Haus begegnete uns auf einem Kamel ein Herr. Als er an uns vorüberritt, zog er plötzlich seinen Hut und stieß ein indianerhaftes Freudengeheul aus, in das wir sofort einstimmen, denn wir erkannten Herrn Gerzimmer, unseren jungen Holländer, mit dem wir zusammen in Norelia waren und mit dem ich den Pedro Talagalla bestiegen hatte. Wir sagten ihm noch, in welchem Hotel wir wohnten und schieden mit dem Gruß »Auf Wiedersehen heute Abend«. Nachdem wir gefrühstückt, besichtigten wir zwei Tempel, die ganz im Wüstensand vergraben liegen. Das Innere ist aber wohl erhalten. Die Hieroglyphenreliefs sind so plastisch und unversehrt, als ob sie nicht vor 4000, sondern vor 4 Jahren in den Stein gemeißelt wären. Dann ritten wir weiter. Noch eine Stunde durch Wüstensand, der durch den heftigen Wind aufgewirbelt uns wie feiner Hagel das Gesicht peitschte. Es ist kein Wunder, dass im Laufe der Jahrtausende dieser Treibsand all die Tempel und Pyramiden verschüttet hat. Es gibt übrigens sehr viel mehr Pyramiden, als ich geahnt hatte. In Gizeh allein 9, dann in der Nähe der Apisgräber ungefähr 6, von denen die größte, die Stufenpyramide, noch sehr wohl erhalten ist. Und in der Ferne sieht man die Pyramiden von Assur sich wie blaue Schatten gegen den Horizont abheben. In der Ferne wirken sie am schönsten, weil man da die Zerstörung nicht sieht, sondern sie den Eindruck ganz scharfkantiger Dreiecke machen. Die Unendlichkeit der gelben Wüste mit ihren weißen Sandhügeln und den violetten Schatten und im Hintergrunde die mattblauen Silhouetten der Pyramiden, diese großartige Einsamkeit, nur belebt durch eine Karawane, die langsam und schattenhaft des Weges zieht, das ist wirklich ein Bild von einem eigenartigen, unvergesslichen Zauber. Mein Kamel war ein philosophisches Gemüt, das die Selbstständigkeit und die Einsamkeit liebte. Es ließ sich vom Führer nicht am Zügel führen und war durch keine Macht zu bewegen, mit Frau Scheven und dem Dragoman Schritt zu halten, sondern blieb immer 100 Schritt hinter ihnen zurück. Schließlich musste ich es gewähren lassen. Der Führer gab mir die Zügel in die Hand und da ging es denn ganz brav und artig, aber immer in einem weiten Abstand hinter den anderen her. Zuerst war es mir ein bisschen unheimlich, aber als ich gesehen, dass es, wenn man ihn den Willen ließ, ganz gutartig war, so gewöhnte ich mich bald und habe den einsamen Ritt sehr genossen. Obgleich er mir in körperlicher Hinsicht sehr unbequem war, denn das Kamel hat einen sehr harten Zuckeltrapp, so dass man sehr geworfen und gestoßen wird. Nach dem Marietta-Haus ritten wir noch eine Stunde durch Wüste und kamen dann an die Nilebene. Hier ging's auf hohen Dämmen durch die sumpfige Ebene, wo man die Landleute bei ihren Bewässerungsarbeiten und Feldarbeiten beobachten konnte. Dann passierten wir einen großen Palmenwald, der sich ja an Schönheit nicht mit den indischen Wäldern messen kann, denn die Palmen stehen hier auf braunem Nilschlamm und es ist kein Unterholz vorhanden, während die indischen Dschungeln doch eine grüne Wildnis waren. Die Dattelpalmen an sich sind auch lange nicht so schön wie die Kokospalmen. In dem Palmenwald sahen wir die beiden berühmten Ramses-Statuen. Sie stehen nicht mehr aufrecht, sondern liegen, sind aber noch sehr gut erhalten, bis zum Knie, die Füße fehlen. Außerdem sahen wir noch eine Sphinx, die erst vor 2 Jahren aus dem Schlamm ausgegraben wurde, viel kleiner, aber viel besser konserviert als die von Gizeh. Endlich erreichten wir Bedraschen, wo wir den Zug bestiegen, der uns in 1,25 Stunden nach Kairo brachte, wo wir abends 7 Uhr eintrafen. Am 20. Februar reisten Frau Scheven und ich von Kairo um 9 Uhr vormittags ab, waren um 2 Uhr in Alessandria. Dieser Spezialzug führt direkt bis zum Kai, wo die Wien lag, ein großes, schönes Schiff, das aber sehr hoch gebaut ist und infolgedessen dem Wind eine große Angriffsfläche bietet und sehr stark schwankt. Es war eine sehr stürmische Fahrt, sodass wir die ganzen 3 Tage hin und her geworfen wurden. Ich wurde zwar nicht seekrank, aber die permanente Erschütterung bereitete mir Nervenschmerzen. Trotzdem habe ich die Fahrt genossen, denn das Meer sah herrlich aus und die Vorfreude der Heimkehr erfüllte mein Herz. Ich kann das Glücksgefühl nicht schildern, als wir am 23. nachmittags 4 Uhr in den schönen Hafen von Triest einfuhren. Nach Erledigung der Geschäfte, Steuern, Gepäck expedieren, Billett nehmen etc. kehrten wir durchgeweht und durchgefroren in das sehr behagliche Hotel de Ville ein. Dort fand ich liebe Briefe von Lemo und Angelika und das Frauenjahrbuch vor. Ich setzte mich in einen sehr bequemen Clubsessel, las meine Briefe und trank einen sehr guten Kapuziner. Um 7 Uhr stärkte ich mich durch ein sehr feines Abendbrot und eine halbe Flasche sehr guten Vöslauer Goldeck. Dann fuhren wir zur Bahn und trennten uns am Bahnhof. Ich spendierte mir ein Billett erster Klasse und so konnte ich ohne umzusteigen bis Berlin durchfahren. In Salzburg war des Morgens 5 Uhr bei einer Hundekälte Gepäckrevision. Schlafend und lesend vergingen die Stunden und endlich, am 24. Februar abends 6.42 Uhr, dampfte ich in den Anhalter Bahnhof ein, wo mich mein Lemur empfing und mich in seine behagliche Wohnung mitnahm, die mir nach der Ungemütlichkeit des Reiselebens wie ein Paradies erschien. Alle Stuben waren mit Blumen geschmückt, die teils vom Lemur, teils von anderen lieben Freunden zu meinem Empfang gesandt waren. Es ist zu schön, wieder daheim zu sein. Das war die Doppelpodcast-Folge zum indischen Reisetagebuch der Frauenrechtlerin Anna Papritz. In 2 Wochen geht es an dieser Stelle weiter mit einer anderen reisenden Frau, diesmal eine Engländerin, die auf eine etwas andere Art und Weise unterwegs war. Tschüss und bis dann!